Herzlich willkommen zum Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Martina Altmann und begrüße Sie zu unserer neuen Folge im April 2026. Hallo, Herr Möhring.
Moin, Frau Altmann.
Wir machen diesen Podcast jetzt seit mehr als 4 Jahren. Heute haben wir uns zum ersten Mal entschieden, eine Folge ausschließlich einer möglichen Schiefergasförderung in Deutschland zu widmen. Anlass ist die jüngste Gaspreiskrise infolge des Iran-Kriegs. Aber trotzdem, Herr Möhring, mal ganz platt. Ist das nicht Pfeifen im Wald? Deutschland und Fracking? Da gibt es doch eine klare Haltung dagegen. Quer durch die Gesellschaft, quer durch die Medien und quer durch die Politik. Wie soll das funktionieren?
Ja, da steuern Sie gleich auf eine der ganz zentralen Themen in diesem Zusammenhang zu, Frau Altmann. Haltung in Deutschland. Entscheidungen über Haltungen gerne auch moralisierend zu treffen, das ist ja mittlerweile sehr populär und ein Erkennungszeichen für Deutschland. Damit das richtig verstanden wird. Haltung ist wichtig, aber es ist fast noch wichtiger, Haltungen auch zu hinterfragen. Warum habe ich eigentlich diese oder jene Haltung? Was ist der sachliche Hintergrund? Ist er immer noch zutreffend? Darüber sollten wir uns in jedem Fall heute unterhalten. Mir geht es aber zunächst einmal darum zu diskutieren, welche Entwicklungen bei der Gasversorgung in Deutschland zu erkennen sind und welche Optionen wir jetzt haben. Es geht um Bezahlbarkeit, um Versorgungssicherheit und natürlich auch um Umweltverträglichkeit. Einfach mal konsequent abschichten und nicht direkt darauf zustürzen, was wir in Deutschland gerne hätten oder gerne nicht hätten. Das hilft nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Die deutsche Gesellschaft ist nicht mehr in Happy Land, bei der wir uns die Zukunft malen können. Wir müssen raus aus den Schützengräben, gerade bei so politisierten Themen wie der Erdgasversorgung.
Verstehe ich. Aber trotzdem, ist das nicht dennoch eher ein Ruf nach rette die heimische Erdgasproduktion? Oder wie es so gerne gesagt wird, die Gaslobby versucht, Erdgas weiterhin durchzusetzen, obwohl wir doch raus wollen aus dem Erdgas? Selbst Frau Reiche hat ja von Schiefergasförderung gesprochen. Auch das im März erschienene Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises der Wirtschaftsministerin adressiert ausdrücklich eine Schiefergasförderung.
Ja, also ich bin bei der Vokabel Gaslobby immer wieder überrascht, wie gut dieser Begriff argumentativ verfängt, um gegen die Erdgasindustrie zu argumentieren, medial wie politisch. Also selbst bei den zu bauenden Gaskraftwerken, die nun wirklich ausschließlich wegen der Engpässe bei den Stromkapazitäten gebaut werden, klappt das. Frau Reiche muss sich kritisieren lassen, dass sie der Gaslobby folgt. Für die Gasindustrie sind diese Kraftwerke, die nur wenige Stunden im Jahr laufen und daher kaum Erdgas benötigen, nun wirklich allenfalls am Rande interessant. Und bei Schiefergas nun dieselbe Argumentation. Also können wir bitte erst einmal analysieren, welche Notwendigkeiten, welche Vorteile sich für Deutschland daraus ergeben könnten? Und bei der Gasversorgung gilt ganz einfach, solange wir noch Erdgas nutzen, müssen wir uns auch darum kümmern, wie wir dieses Erdgas zu den besten Bedingungen beschaffen. Das ist die berechtigte Forderung und Erwartung von Verbrauchern, also Industriebetrieben, Mittelstand und Haushalten.
Dann greife ich Ihren Vorschlag mal auf und beginne mit der Abschichtung. Sie erwähnten den Iran-Krieg. Die Gaspreise sind seit dessen Beginn massiv gestiegen. Angriffe auf katarische Erdgasanlagen haben rund 20% der weltweiten LNG-Förderung für Jahre aus dem Verkehr gezogen. Wie dramatisch ist das für die Gasversorgung hier in Europa?
Ein Großteil der mehr als 100 Milliarden Kubikmeter, die jährlich aus Katar kommen, geht nach Asien. Aber wir müssen natürlich beachten, dass der LNG-Markt global ist. Also wenn Mengen für Asien ausfallen, dann werden sich die asiatischen Märkte diese Mengen woanders her beschaffen, soweit sie nicht auf andere Energieträger, zum Beispiel Kohle bei der Stromerzeugung, umstellen. Und das treibt die Preise für Erdgas hoch, auch hier in Europa. Und genau das sehen wir ja im Moment. Bislang haben wir keine Mengenprobleme, aber wir haben eben das angesprochene Preisproblem. Und wir diskutieren jetzt in Deutschland deshalb auch zu Recht, ob und wie die Erdgasspeicher für den kommenden Winter gefüllt werden können. Klappt das nicht, dann stellt sich im kommenden Winter auch ein Mengenrisiko ein. Und das würde sich dann sicherlich auch auf die Preise im Winter auswirken. Die Zerstörung der Anlagen, um auch da eben kurz darauf einzugehen, die Zerstörung der Anlage in Katar zeigt übrigens auch, dass der Waffenstillstand, der nun vereinbart worden ist, kein Back to Normal für die Gasversorgung bedeutet. Ja? Es wird, wenn ich das richtig einschätze, Jahre dauern, bis die Kapazität aus Katar wieder vollständig zur Verfügung steht. Ganz abgesehen von der Frage, wie sich die Dinge um den Waffenstillstand entwickeln und wie es langfristig um den Frieden in dieser Region bestellt ist. Ich glaube, da teilen wir alle eine große Besorgnis.
Aber diese Herausforderungen für die Gasversorgung lassen sich durch Schiefergasproduktion in Deutschland sicher nicht lösen. So schnell geht das doch nicht, oder?
Nein, sicher nicht. Und es geht auch nicht um das Kurzfristproblem, sondern wir müssen erkennen, dass wir uns langfristig unabhängiger machen müssen hier in Deutschland, wenn es um die Gasversorgung geht. Was wir am Beispiel des Iran-Krieges sehen, ist Folgendes. Die Abhängigkeit von LNG-Lieferungen aus dem globalen Markt führt zu neuen Risiken für die Versorgung hier in Europa. Da geht es zum Beispiel um die langfristige Sicherheit von diesen LNG-Lieferungen. Wir hatten ja in diesem Podcast schon besprochen, dass die US-Amerikaner und die Kataris offenbar nicht bereit sind, neue Regeln unter anderem zu den Methanemissionen zu befolgen und gedroht haben, kein LNG mehr zu liefern. Das sind politische Risiken zwischen Lieferländern und der EU. Beim Iran-Krieg haben wir es mit geopolitischen bzw. physischen Lieferrisiken zu tun. Und daneben gibt es Preisrisiken, die sich aus Angebots- und Nachfrageveränderungen in den Lieferländern bzw. in den Verbraucherländern ergeben. Und natürlich sind Mengen- und Preisrisiken dann miteinander verknüpft. Ganz schlicht, wenn mehr Nachfrage als Angebot da ist oder wenn die Erwartung besteht, dass mehr Nachfrage als Angebot da sein wird, dann steigen die Preise und umgekehrt. Das ist eine ganz schlichte, einfache Wahrheit in einem Commodity-Markt wie dem Gasmarkt.
Und diesen Risiken ist Deutschland jetzt ausgeliefert? Es gibt ja bekanntlich kein billiges Russengas mehr.
Auch russisches Erdgas war nicht per se preiswerter, sondern es folgte denselben Regelungen von Angebot und Nachfrage. Was den Verbrauchern in Deutschland beim Russengas geholfen hat, war die Tatsache, dass aus Russland regelmäßig große Mengen nach Deutschland kamen. Mehr Angebot, niedrigere Preise, hatten wir besprochen. In der aktuellen Situation wäre auch in der alten Welt mit Russengasbezügen der Gaspreis hoch. Aber lass mich nochmal zurück zu den Risiken kommen. Man kann das managen, man muss es managen. Und das ist ein Thema, das wir hier schon häufiger adressiert haben. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges habe ich hier in unserem Podcast für den Abschluss von langfristigen LNG-Lieferverträgen geworben. Genau aus dem Blickwinkel der damit verbundenen Risiken. Auch mit Blick darauf, dass eine Bindung an US-Marktpreise attraktiv sein kann. Ich habe zu Beginn viele kritische Fragen zu dieser Position bekommen. Das ist jetzt sehr leise geworden, möchte ich mal sagen. Auch die Bundesregierung spricht sich jetzt für Langfristverträge aus. Endlich, ja. Das war noch unter der Ampelregierung anders. Sie hatte langfristige Verträge über zum Beispiel 20 Jahre aus politischen Gründen schlicht abgelehnt. Klimaschutz ließ das angeblich nicht zu. Wieder so ein Haltungsthema vor dem Hintergrund des Ausstiegs aus dem Erdgas.
Wie passt denn die heimische Erdgasförderung in diese Logik?
Die heimische Gasförderung hat gegenüber den Erdgasimporten mehrere Vorteile, da sie die genannten Risiken vermeidet oder erheblich reduziert. Zum einen Versorgungssicherheit. Heimische Förderung wird nicht aus politischen Gründen abgedreht, sondern steht jederzeit zur Verfügung. Sie hat auch kein geopolitisches Risiko, wie jetzt als Folge des Krieges gegen den Iran. Wenn die heimische Gasförderung wieder bei 20% wäre, wie vor rund 25 Jahren, dann würde sich sicherlich auch die Frage nach der Notwendigkeit von strategischen Erdgasspeichern für den Fall einer Versorgungskrise anders stellen. Aber es ist ja noch mehr. LNG hat verglichen mit der heimischen Erdgasförderung hier in Deutschland eine bis zu 30% schlechtere CO2-Bilanz. Heimische Gasförderung ist also auch insoweit die bessere Lösung. Je mehr heimische Gasförderung wir haben, desto weniger LNG müssen wir importieren. Ganz einfach. Und aus hiesiger Sicht wäre es also sinnvoll, mehr heimisches Erdgas zu fördern. All das natürlich nur, solange wir in Deutschland Erdgas nutzen. Der Druck auf die Gaspreise, den zusätzliche verfügbare Gasmengen bewirken, Stichwort mehr Angebot, ist natürlich ebenfalls zu berücksichtigen. Und last not least, heimische Förderung verlängert nicht die Nutzung von Erdgas, sondern es verlagert nur, wo das benötigte Erdgas herkommt. Darum stimmt ja auch das Argument nicht, dass es dem Klima nutzt, wenn wir kein Erdgas mehr in Deutschland fördern. Was als wichtige Randbedingung natürlich auch dazu gehört, ist die Umweltverträglichkeit der Erdgasförderung. Muss gewährleistet sein. Und das können und müssen die Erdgasproduzenten auch gewährleisten.
Dazu komme ich noch. Aber erst einmal zur Frage der Erdgasmengen, die hier produziert werden können. Heute produzieren wir noch rund 5% des deutschen Erdgasbedarfs in Deutschland. Rund 4 Milliarden Kubikmeter waren es im vergangenen Jahr. Können wir denn die heimische Erdgasförderung ausweiten? Was geht denn technisch?
Anfang des Jahrhunderts waren wir in Deutschland in der Tat noch bei einer heimischen Gasproduktion von jährlich rund 20 Milliarden Kubikmeter. Und das waren damals 20% des Bedarfs. Der Rückgang ist nicht allein geologisch bedingt, nämlich durch zunehmende Ausförderung vorhandener Lagerstätten. Er ist auch Folge fehlender politischer Unterstützung für neue Förderprojekte. Das sehen wir ja seit mindestens 10, 15 Jahren. Die konventionelle Erdgasförderung erlaubt wertvolle weitere Erdgasmengen für den Markt, aber zu einer ernsthaften Ausweitung, zum Beispiel auf die genannten 20 Milliarden Kubikmeter, können wir so nicht annähernd kommen. Das ist eine harte Randbedingung. Eine solche Ausweitung der Erdgasproduktion wäre nur durch die Erschließung unkonventioneller Lagerstätten möglich. Also dann reden wir über Schiefergas, dann reden wir über Fracking. Auf diese Weise ließen sich insgesamt 10 bis 20 Milliarden Kubikmeter pro Jahr fördern, solange wir noch Erdgas nutzen. Also einfach mal zur Einordnung, das ist mir ganz wichtig. Nehmen wir einfach mal die Menge von 10 Milliarden Kubikmeter. Dann hätten wir bei Preisen von heute rund 50 Euro die Megawattstunde eine Wertschöpfung von 5 Milliarden Euro pro Jahr hier im Land. Und wenn es nur noch 40 Euro die Megawattstunde sind, entsprechend 4 Milliarden. Das nenne ich relevant. Und am Rande, zusätzliche Gasmengen in diesem großen Umfang werden Auswirkungen auf die Gaspreise haben. Und sollte der Preis für Erdgas an den Großhandelsmärkten durch diese zusätzlichen Mengen im Durchschnitt auch nur um 2 Euro die Megawattstunde sinken, dann wäre das bei einem Jahresverbrauch von insgesamt 800 Terawattstunden eine Gesamtersparnis von 1,6 Milliarden Euro pro Jahr. Und die würden direkt beim Kunden ankommen. Ich weiß, das sind viele Zahlen, aber das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Und dazu kommen natürlich auch noch die Ersparnisse im Stromsektor, da sich ja dort der niedrigere Gaspreis auswirkt.
Lassen Sie uns bei den Mengenpotenzialen bleiben. Sie sprechen von 10 bis 20 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Ist das eine grobe Schätzung oder gibt es da Fakten?
Die Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe, kurz BGR, die geht von förderbaren Mengen von insgesamt rund 320 bis 2030 Milliarden Kubikmetern aus. Also Gesamtpotenzial. Experten sagen, 800 Milliarden insgesamt seien realistisch. Wenn wir einfach mal konservativ bei dem unteren Ansatz bleiben und eine Produktionsdauer von 15 Jahren unterstellen, also von irgendwo zwischen 10 und 20 Milliarden Kubikmetern pro Jahr, ja, dann passt das selbst unter dieser konservativen Prämisse. Also die Potenziale sind nicht das Problem.
Bevor wir uns der Schiefergasförderung weiter nähern, was passiert denn beim Fracking überhaupt?
Ja, mal ganz kurz. Also beim Fracking werden Flüssigkeiten zum Großteil Wasser mit Sand verbunden, unter hohem Druck in Schiefergestein in mehreren tausend Metern unter der Erde gepresst, um dort in diesem Schiefergestein Risse zu erzeugen. Das sorgt dafür, dass das in dem Schiefergestein ansonsten eingeschlossene Gas fließen kann. Zum Vergleich, bei konventionellen Lagerstätten, zum Beispiel Sandstein, da braucht man das nicht. Dort fließt das Gas durch die Poren des Gesteins an die Oberfläche.
Vielen Dank für die Kurzerklärung. Ich habe aber noch eine andere Frage. Wie hoch ist denn der Flächenverbrauch bei der Schiefergasförderung?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Die wird leider kaum gestellt, weil es ja meistens immer nur um wollen wir oder wollen wir nicht geht und dann irgendwelche Bilder aus den USA im Kopf sind. Der Flächenverbrauch bei der Schiefergasproduktion ist auch in vergleichsweise dicht besiedelten Regionen wie in Deutschland akzeptabel. Das liegt daran, dass die Weiterentwicklung der Bohrtechnologie mittlerweile Horizontalbohrungen über mehrere Kilometer ermöglicht.
Helfen Sie bitte den Hörerinnen und Hörern, die sich nicht täglich mit Tiefbohrungen beschäftigen. Was sind denn Horizontalbohrungen?
Ja, in der Tat, guter Punkt. Da wird eine Bohrung unter der Erde, also auch mehrere Kilometer unter der Erde, horizontal abgelenkt. Warum ist das so wichtig? Es erlaubt, dass sogenannte Clusterbohrplätze mit bis zu 20 Bohrungen auf engem Raum möglich sind. Und die werden dann in unterschiedliche Richtungen abgelenkt. Und wir kennen solche Cluster heute bereits bei Erdgasspeichern. Wie sieht das aus? Ein solches Cluster nimmt ungefähr die Fläche eines Fußballfeldes ein und es wird erwartet, dass etwa 3 bis 5 solcher Clusterplätze eine Produktion von 1 Milliarde Kubikmeter Erdgas pro Jahr ermöglichen. Und ginge es dann um 10 Milliarden Kubikmeter, dann wären es entsprechend mehr.
Kennen Sie einen anderen Energieträger, bei dem auf so geringer genutzter Fläche solche großen Energiemengen produziert werden können?
Nein, kenne ich nicht.
Die Schiefergasförderung ist seit 2017 gesetzlich verboten. Probebohrungen sind hingegen erlaubt. Warum gab es bislang eigentlich keine Probebohrung?
Ja, das ist richtig. Also Probebohrungen sind auch seit der 2017 in Kraft getretenen Regelung denkbar. Allerdings können auch diese nur stattfinden, wenn die Zustimmung der betroffenen Bundesländer vorliegt. Und diese waren jedoch bisher dagegen, ganz abgesehen von den bereits angesprochenen Vorbehalten in Gesellschaft und Medien. Und vor diesem Hintergrund haben die Erdgasproduzenten hier in Deutschland von der Beantragung von Probebohrungen schlicht abgesehen.
Wie schnell könnte es denn gehen, wenn jetzt die Schiefergasförderung wieder erlaubt würde?
Also zunächst mal wäre eben eine Änderung in dem Wasserhaushaltsgesetz erforderlich, mit denen die angesprochenen Regelungen zum Verbot aus dem Jahre 2017 rückgängig gemacht würden. Das ist noch vergleichsweise einfach und schnell möglich, wenn man es denn will. Das würde eine Produktion von Schiefergas unserer Ansicht nach innerhalb von 18 bis 24 Monaten ab Aufnahme der Aufsuchungstätigkeit ermöglichen. Ab Beginn der Produktionsbohrung, am Schluss sind es dann wahrscheinlich nur noch 6 Monate, vielleicht auch ein paar Monate länger. Eine wichtige Frage ist natürlich die Dauer der bergrechtlichen Genehmigungsverfahren, in denen es ja auch um die Sicherstellung der umweltrechtlichen Anforderungen geht. Also es wird je nach rechtlicher Ausgestaltung einige Jahre dauern, wenn wir jetzt in Deutschland einen Strategiewechsel hin zur Schiefergasförderung durchsetzen wollen.
Aber ist da nicht alles viel zu spät? Dann dürfte doch der Iran-Krieg vorbei sein.
Ja, die Frage habe ich neulich auch bekommen. Interessanterweise von jemandem aus der Politik, der mir in 2022 zu Beginn der Ukraine-Krise genau dieselbe Frage gestellt hatte. Und wir alle wissen, dass damals niemand die politische Energie hatte, dieses Thema aufzumachen mit der Schiefergasförderung. Und dem habe ich dann gesagt, wo wären wir eigentlich heute, wenn wir damals entschieden hätten, Schiefergas zu fördern? Wann hätten wir diese Mengen jetzt zur Verfügung? Aber schauen wir nach vorne. Wir hatten ja gerade diskutiert, welchen Risiken die deutsche Gasversorgung ausgesetzt ist. Wenn es allein ein Kurzfristrisiko für die nächsten 2 Jahre wäre, dann würde ich hier auch klipp und klar sagen, Finger davon lassen. Das bekommen die Erdgasförderer nicht hin und daran sind die auch nicht interessiert. Aber wir reden hier über viel grundsätzlichere Risiken, die uns begleiten werden, solange wir noch Erdgas nutzen. Und der Wille zum Erdgasausstieg ändert nichts daran, dass wir heute immer noch 80 Milliarden Kubikmeter pro Jahr in Deutschland verbrauchen. Ja? Und auch wenn das in den nächsten 15, 20 Jahren immer weniger wird, die heimische Gasförderung von Erdgas passt in dieses Szenario hinein. Noch einmal, die Erdgasproduktion in Deutschland ist dann zu beenden, wenn kein Erdgas mehr benutzt wird.
Ist es dann nicht viel zu viel Erdgas, wenn der graduelle Ausstieg gelingt? Das Letzte, was wir in Deutschland wollen, ist doch eine Erdgasnutzung, obwohl wir Erdgas eigentlich nicht mehr brauchen, oder? Das hört sich nach einem Erdgas-Lock-in an. Wir haben bestehende Gasförderkapazitäten und nutzen deshalb Erdgas weiter.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, der wird auch häufig argumentativ genutzt. Also zunächst mal ganz generell, wie lange wir noch Erdgas nutzen, hängt davon ab, wie schnell die Transformation zu den erneuerbaren Energien gelingt. Stichwort Wärmewende, nur als Beispiel. Der Bedarf bestimmt die Nutzung von Erdgas, nicht die Versorgungssituation. Ja, das ist in der Logik ähnlich wie bei dem Argument mit der Steinzeit, die eben auch nicht zu Ende war, als es keine Steine mehr gab. Darum auch die wichtige Feststellung, keine Erdgasförderung mehr, wenn kein Bedarf da ist.
Wollen also die Gasproduzenten die Schiefergasförderung dann beenden, auch wenn sie noch Kapazitäten haben?
Die Schiefergasförderung unterscheidet sich in einem zentralen Punkt von der Gasförderung aus konventionellen Gasfeldern und das wird ganz häufig ignoriert. Bei konventionellen Gasfeldern kann man gegebenenfalls mehrere Jahrzehnte fördern, auch bei ganz großen Gasfeldern. Also beispielhaft das riesige Groningenfeld, aus dem die Förderung Anfang der 60er Jahre begonnen wurde und das erst vor wenigen Jahren beendet wurde. Rein technisch könnte man da heute auch noch fördern. Oder das norwegische Ekofiskfeld, das seit den 70er Jahren ausgefördert wird und dort wird weiterhin gefördert. Das ist bei Schiefergas anders. Schiefergasbohrungen haben typischerweise sehr hohe Anfangsfördermengen, die dann schnell stark abnehmen. Und nach 3 Jahren, nur mal als Kenngröße, ist regelmäßig ein Großteil der Kapazität erschöpft. Das Risiko, dass hier noch bestehende Förderkapazität nicht mehr genutzt werden kann, das lässt sich managen und besteht dann auch nicht. Im Gegenteil, die Schiefergasproduktion und deren Ende ließe sich sehr gut strategisch organisieren. Also von einem Erdgas-Lock-in durch Schiefergasproduktion kann aus meiner Sicht keine Rede sein. Auch wenn das gerne von den Schiefergas-Gegnern behauptet wird, habe ich gerade heute wieder gelesen, das ist einfach mal wieder faktenbefreit.
Verstanden, Herr Möhring. Schiefergas würde es also ermöglichen, das Ausphasen von Erdgas mit heimischer Erdgasproduktion gewissermaßen zu begleiten. Sie hatten ja schon gesagt, dass das für zusätzliche Wertschöpfung, also zum Beispiel staatliche Mehreinnahmen, sorgt. Aber was ist es denn noch? Wie profitieren die Gasverbraucher, egal ob klein oder groß?
Auf die Reduzierung der Mengen- und Preisrisiken hatte ich ja hingewiesen. Das sind gute Nachrichten, was die Verlässlichkeit von bezahlbarer Versorgung angeht und wirkt sich auch insgesamt auf Preise aus. Ich gebe Ihnen aber nochmal ein anderes Szenario, mit dem sich die Regierung auseinandersetzen könnte. Erdgas ist ja ein staatseigener Bodenschatz und die Produzenten dürfen ihn nur produzieren, wenn sie eine staatliche Lizenz erhalten haben. Im Fall von Schiefergas könnte jetzt der deutsche Staat aber auch auf die Idee kommen, über eigene Unternehmen selbst als Lizenznehmer zu agieren. Dann würde die physische Produktion sicherlich weiterhin durch die etablierten Erdgasproduzenten erfolgen, denen man die Kosten erstatten würde. Das Erdgas würde aber dem Lizenznehmer zustehen. Das ist übrigens ein Vorgehen, das im globalen Kontext absolut nicht unüblich ist. Der Staat würde so Eigentümer des Erdgases zu Kosten unterhalb der Marktpreise. Und das eröffnet neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Denken Sie nur an die Diskussion von Preisdeckeln, zum Beispiel für die verbrauchende energieintensive Industrie. Erhebliche Preisreduzierungen könnten ermöglicht werden. Es wäre, das ist das, was mir das zeigt, es wäre einfach sinnvoll, den volkswirtschaftlichen Nutzen der Schiefergasförderung näher zu analysieren. Ich habe das ja eingangs gesagt, raus aus den Schützengräben.
Haben Sie eine Einschätzung bezüglich der Kosten der Schiefergasproduktion?
Ja, wichtiger Punkt. Das Energiewirtschaftliche Institut an der Uni Köln, also das EWI, hat 2019 die Kosten zwischen 26 und 43 Euro pro Megawattstunde abgeschätzt. Halte ich für eine sicher brauchbare Größenordnung. Das wird sich aber erst in der Entwicklung von Projekten letztlich verifizieren lassen. Und dann ist da auch noch zu berücksichtigen, dass sich bei einem strukturierten Vorgehen auch Skaleneffekte und Kostenoptimierung ergeben werden. Generell ist davon auszugehen, dass die Förderung von Schiefergas in Deutschland aus Sicht der Erdgasproduzenten wirtschaftlich möglich ist. Ja? Wir haben glasklar keinen neuen Fall von Energieproduktion, die nur mit Subventionen funktioniert. Im Gegenteil.
Können Sie sich vorstellen, dass auch die Regionen profitieren, in denen die Schiefergasproduktion erfolgen würde?
Ja, ganz klar. Die Gemeinden vor Ort haben natürlich bereits heute die in die Regionen fließenden Gewerbesteuern zu ihrer Verfügung. Aber auch darüber hinaus gäbe es Raum für Kreativität. Erdgas ist schon heute mit Förderabgaben belegt, die in die Länderhaushalte fließen. Da kann man sich natürlich auch fragen, ob nicht eine teilweise Umleitung in die Regionen erfolgen sollte. Denn die sind ja die Betroffenen dieser Förderung. Schauen Sie sich die vergleichbare Situation bei Windkraftanlagen an. Auch dort hat der Gesetzgeber im EEG Möglichkeiten eröffnet.
Wäre das dann nicht eine Art Ablasshandel, der Region, sagen wir mal, gefügig machen soll?
Ja, interessantes Argument. Habe ich nur mal am Rande erwähnt, bei Windkraftanlagen bislang nicht gehört. Und im Kern sind das vergleichbare Fälle. Letztlich geht es hier um einen Lastenausgleich. Die Regionen haben die örtliche Belastung durch die Anlage. Das gesamte Land hat den Nutzen.
Kommen wir zum Thema Schiefergas und Umweltverträglichkeit. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer erinnern sich sicherlich an den brennenden Wasserhahn in den Vereinigten Staaten. Und viele werden auch das Thema giftige Frackfluide und die Risiken für das Grundwasser als zentrales Risiko kennen. Gilt das alles noch, Herr Möhring?
Ich bin gespannt, wann ich nichts mehr zum brennenden Wasserhahn sagen muss. Also es war schon vor mehr als 10 Jahren klar, dass es sich mit Blick auf die Schiefergasförderung um einen absolut nicht belegten Vorgang handelte. Im Gegenteil, es liegt nahe, dass oberflächennahes Methan zu dem brennenden Wasserhahn geführt hat. Und das hat mit der Gasförderung mal schlicht nichts zu tun. Wenn also öffentliche Medien im Zusammenhang mit Schiefergas auch heute noch den brennenden Wasserhahn zeigen, dann wissen sie, dass sie gerade einer Meinungsmache ausgesetzt sind. Zum Stichwort Grundwasserrisiken, insbesondere mit Blick auf Trinkwasser, die müssen minimiert sein. Die technischen Voraussetzungen dafür gibt es. Der Frack-Vorgang selbst, der erhöht übrigens das Risiko wie das Trinkwasser gegenüber einer herkömmlichen Bohrung in konventionellen Lagerstätten nicht. Ja? Aber auch diese Aussage gehört sicher auf den Prüfstand einer umfassenderen Untersuchung.
Und zu den Frack-Flüssigkeiten?
Ja, auch da hatten sich vor mehr als 10 Jahren, als das hochgekommen war, große Diskussionen ergeben. Es ist für mich ein klassischer Fall, in dem wir jetzt zu einer faktenbasierten Diskussion kommen sollten. Also wir reden hier über Flüssigkeiten aus der niedrigsten Wassergefährdungsklasse. Und auch bei der Zusammensetzung haben sich eine Reihe von weiteren Entwicklungen in den vergangenen Jahren ergeben. Die von der damaligen Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission Fracking hat übrigens Anfang dieses Jahrzehnts festgehalten, dass sich die Risiken der Schiefergasförderung minimieren lassen. Interessanterweise ist der Bundestag seiner ausdrücklichen gesetzlichen Verpflichtung nicht nachgekommen, in 2021 die Angemessenheit des Verbotes der Schiefergasförderung zu prüfen. Ja? Und dies, obwohl die Expertenkommission Fracking deutliche Hinweise gegeben hatte, dass sich die Risiken der Schiefergasförderung beherrschen lassen. Und für die ganz Neugierigen, diese Verpflichtung des Bundestages ergibt sich aus § 13a Absatz 7 des Wasserhaushaltsgesetzes. Also nochmal mein Appell hier. Raus aus den Schützengräben, rein in eine harte Faktenanalyse, wie heute eine Schiefergasförderung in Deutschland technisch möglich wäre. Und in dem Kontext geht es dann darum, ob die verbleibenden Risiken managebar und akzeptabel sind. Und die Expertenkommission gibt dazu wichtige Hinweise.
Auch in Bezug auf Methanemissionen und Wasserverbrauch gibt es kritische Fragen. Wie stehen Sie dazu?
Ja, also ganz, ganz generell. Also wir sollten vermutlich zu den Fragen der Umweltverträglichkeit mal einen eigenen Podcast machen. Mir ist wichtig, dass wir rauskommen aus der Wiederholung alter Argumente. Zu den Methanemissionen nur so viel. Der Frack selbst, der kreiert keine Methanemissionen. Wir reden also über das allgemeine Risiko von Methanemissionen bei der Erdgasförderung. Und dazu hier jetzt nur, wir alle wissen, dass in Deutschland nach weltweit führenden Maßstäben Erdgas gefördert wird und dass die Methanemissionen im weltweiten Vergleich absolut am unteren Ende sind. Noch einmal, faktenbasierte Analyse, um zu sehen, wie wir eine umweltverträgliche Förderung in Deutschland möglich machen können. Bislang war im politischen Kontext in Deutschland niemand zu dieser Analyse bereit, mal abgesehen von der Bewertung der Expertenkommission Fracking.
Und was stoppt uns bislang, eine solche Analyse durchzuführen?
Ja, ich sehe zwei Dinge. Ganz wichtig der erste, weil er eigentlich den zweiten Punkt dann mit erschlägt. Es ist bislang allgemeiner politischer, medialer, gesellschaftlicher Konsens, dass wir in Deutschland keine Schiefergasförderung machen wollen. Und eine solche Gemengelage ermöglicht in der Politik nur die wenigsten. Erst recht nicht, wenn Wahlen anstehen. Und das ist ja eigentlich immer. Und diese Konstellation ist ausgesprochen unglücklich. Sie vernebelt, dass die ablehnende Haltung zum Großteil auf nicht zutreffenden Annahmen beruht. Vielmehr ging und geht es den Gegnern darum, dass die Verhinderung dieser Gasförderung gut für Deutschland sei. Ja, Klimaschutz, Wasserschutz, raus aus Erdgasförderung haben wir besprochen. Es gibt sogar Gerüchte, dass auch Befürworter von Erdgasimporten aus Russland hinter der Kampagne gegen Schiefergas gesteckt haben sollen. Ich schaue da nach vorne. Mir bleibt nur erneut die Forderung nach faktenbasierter, ergebnisoffener Analyse mit anschließender, wirklich informierter Entscheidung.
Und der zweite Punkt?
Der zweite Punkt bezieht sich auf den Nutzen einer Schiefergasförderung für Deutschland. Der ist bislang nicht ernsthaft diskutiert. Vor 10 Jahren konnte man ja noch vorbringen, dass es genug preiswertes Erdgas für Deutschland gibt. Hatten wir ja vorhin angesprochen, die großen Mengen russischen Gases, die dafür gesorgt haben, dass die Preise unten blieben. Aber diese Lage hat sich fundamental geändert. Deutschland steht bei seinen Energiepreisen mit dem Rücken an der Wand. Maßgeblich sind dafür die Gaspreise verantwortlich. Und darum bin ich auch so verwundert, wie wenig sich die Diskussion zur Schiefergasförderung weiterentwickelt hat. Wir haben eine nachhaltig geänderte Lage und dennoch bleiben die Argumente dieselben wie damals. Und da darf man ehrlich gesagt schon die Stirn runzeln. Und deshalb ist es auch so wichtig gewesen, dass Frau Reiche hier mit der Erwähnung einer Schiefergasproduktion in Deutschland einen für mich wichtigen politischen Impuls gesetzt hat.
Und was sollte Ihrer Ansicht nach jetzt passieren, damit eine, wie Sie sagen, informierte Entscheidung getroffen werden kann?
Also die Bundesregierung als Ganzes, nicht nur die Wirtschaftsministerin, sollte sich für die Schiefergasproduktion als zu beachtende Option für die Weiterentwicklung der Erdgasversorgung in Deutschland aussprechen. Und es geht dabei nicht um eine zeitnahe Gesetzesänderung. Das würde vermutlich in der öffentlichen Diskussion das Baby mit dem Badewasser ausschütten. Aber eines sollte man tun. Einer Arbeitsgruppe den kurzfristigen Auftrag geben, wie robuste Randbedingungen für eine strategisch konzipierte Schiefergasproduktion in Deutschland aussehen müssten. Natürlich unter Einbeziehung der Umweltanforderungen. Das ermöglicht dann die Auseinandersetzung mit den Argumenten, die gegen die Schiefergasförderung ins Feld geführt werden. Und letztlich ermöglicht das eine wirklich informierte Entscheidung, bei der politische Vorfestlegung oder Stichwort Haltung unberücksichtigt bleibt. Wichtig, Es geht nicht um jahrelanges Theoretisieren und Haltungsdebatten, sondern es geht um kurzfristige Erarbeitung von Lösungen. Monate, nicht Jahre, um es mal platt zu sagen.
Sind Sie optimistisch, dass ein solcher Weg beschritten wird?
Das ist bei solch kontroversen Themen in Deutschland gerade ja ein Dauerthema. Sind wir angesichts der kritischen Lage unserer Volkswirtschaft bereit für Veränderung, auch gegen den Mainstream? Oder bleibt Politik bequem sitzen und verschließt die Augen vor den Konsequenzen von Nichtstun? Mich hat ermutigt, dass die Wirtschaftsministerin, aber auch, das hatten Sie angesprochen, dass das Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises dieses Thema aufgreift. Verantwortungsvolle Politik muss sich jedenfalls die richtigen Fragen stellen und bereit sein, sie konsequent zu beantworten. Ich glaube, wir sehen diese Anzeichen in der Bundesregierung. Hat sie die Kraft zur Umsetzung? Ja, diese Frage wird gerade auch in anderem Zusammenhang gestellt.
Vielen Dank, Herr Möhring. Schiefergasproduktion in Deutschland, das lässt bei vielen den Puls hochgehen. Ich hoffe, wir haben heute zur Versachlichung beigetragen und Sie neugierig gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Empfehlen Sie das Energie-Update gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.